SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Böhnisch. Schönen guten Morgen. Die Europäische Union ist kompliziert. Wie schwierig es ist, Einigkeit im Kreise der 27 Staaten herzustellen, das wurde gestern auf dem EU-Gipfel mal wieder deutlich. Die Staats- und Regierungschefs konnten sich nämlich nicht auf neue Russland-Sanktionen verständigen. Unser Brüssel-Korrespondent Matthias Reiche fasst den Tag zusammen.
Geeinigt hat man sich auf eine Verlängerung der Sanktionen gegen Russland um weitere 6 Monate. Das ursprünglich geplante 18. Sanktionspaket musste allerdings verschoben werden. Grund ist, dass der slowakische Ministerpräsident Robert Fico erst zustimmen will, wenn die Gasversorgung seines Landes weiterhin gewährleistet ist. Größter Streitpunkt innerhalb der 27 EU-Staaten bleibt die Situation in Gaza. Einige Länder wie Spanien beschuldigen Israel des Völkermords und würden deshalb sofort das Assoziierungsabkommen der EU mit Israel aussetzen. Andere, wie Friedrich Merz, lehnen das strikt ab. Vor dem Hintergrund des Zollstreits mit den USA und dass ab 9. Juli fast alle Exporte aus der EU mit hohen Abgaben belastet werden könnten, mahnte der deutsche Bundeskanzler die EU-Kommission, lieber eine schnelle und einfache Einigung zu finden, als langsam und hochkompliziert zu agieren.
Das bundeseigene Unternehmen Sefe, ehemals Gazprom Germania, kauft nach Angaben der Bundesregierung auch in diesem Jahr große Mengen Flüssiggas aus Russland. Nach Recherchen des SWR handelt es sich um Flüssiggas im Gegenwert von mindestens 2 Milliarden Euro. SWR-Reporter Nick Schader berichtet.
Sefe und das Bundeswirtschaftsministerium teilten auf SWR-Anfrage mit, dass das LNG aus Russland derzeit nicht sanktioniert sei und man daher die bestehenden Verträge erfüllen müsse. Geliefert wird das Gas vom russischen Konzern Novatek, dem eine große Nähe und persönliche Verbindungen zu Präsident Putin nachgesagt werden. Umweltorganisationen und Energieexperten haben die Russland-Geschäfte gegenüber dem SWR scharf kritisiert. Sie fordern sofortige Sanktionen und einen Lieferstopp.
Der Bundestag hat am späten Abend noch eine Reihe von Beschlüssen gefasst. Die Bebauung stillgelegter Bahngrundstücke soll einfacher werden. Das ist vor allem für Stuttgart wichtig. Nach Inbetriebnahme von Stuttgart 21 soll auf den frei werdenden Flächen das Rosensteinquartier entstehen. Die weiteren Beschlüsse des Bundestags, die Einführung des staatlichen Tierhaltungslogo für Supermarktfleisch, kommt statt im August erst im März 2026. Außerdem wurden die Auslandseinsätze der Bundeswehr im Kosovo und im Libanon für ein weiteres Jahr verlängert. In Baden-Württemberg gibt es bald strengere Regeln fürs Rauchen. Grüne und CDU haben sich nach langen Diskussionen geeinigt. Nach SWR-Informationen sollen zum Beispiel E-Zigaretten in öffentlichen Gebäuden und Schulen verboten werden. Aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart berichtet Henning Otte.
Neu ist auch, dass auf Kinderspielplätzen und an Bus- und Straßenbahnhaltestellen nicht mehr geraucht werden darf. Weder normale Zigaretten noch E-Zigaretten. Hinzu kommt, Raucherzonen in Schulen sollen künftig tabu sein. Auch Raucherzimmer in Behörden sind nicht mehr zulässig. In Spielbanken und Spielhallen darf ebenfalls nicht mehr geraucht werden. Die zahlreichen Ausnahmeregeln für die Gastronomie will die Regierung dagegen nicht antasten, obwohl die Grünen darauf gedrungen hatten. Doch die CDU stellte sich quer.
Die Stadt Tübingen erhöht rückwirkend die Grund- und Gewerbesteuer. Das hat der Gemeinderat gestern Abend beschlossen. Damit soll eine Lücke im Haushalt von fast 8 Millionen Euro geschlossen werden. SWR-Reporterin Stefanie Assenheimer berichtet.
Erleichterung bei Boris Palmer. Die Abstimmung war äußerst knapp, aber sie ist das, was der Tübinger Oberbürgermeister wollte. Eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer. Dadurch nimmt die Stadt rund 7,6 Millionen Euro mehr ein. Das Geld braucht es, damit der Haushalt genehmigt wird. Spüren werden das Grundstückseigentümer und Unternehmen. Die Steuer wird ab diesem Jahr fällig und zwar rückwirkend zum 1. Januar. Palmer verstehe den Ärger der Betroffenen, aber angesichts der finanziellen Lage in Tübingen und ganz Deutschland gäbe es keine Alternative. Er betonte, dass bereits auch andere Kommunen in Baden-Württemberg wegen der Finanznot die Grundsteuer erhöht hätten.
Von Baden-Württemberg nach Rheinland-Pfalz ins Ahrtal. Dort jährt sich die Flutkatastrophe in gut 2 Wochen zum 4. Mal. Der Wiederaufbau der Schulen geht unterschiedlich voran. Viele Schulleiter sind unzufrieden. SWR-Reporter Clemens Saarholz hat sich die Situation im Ahrtal angeschaut.
4 Jahre nach der Flutkatastrophe sitzen viele Schülerinnen und Schüler noch immer in Containern. Die Wände sind sehr dünn, der Lärmpegel ist entsprechend hoch. Außerdem seien die Klassenräume viel kleiner als in den Schulen, berichten die Schulleiter. Für viele Schulen ist noch nicht klar, wann sie wieder in richtige Gebäude zurück können. und wie die dann aussehen. Wenn Schulen komplett zerstört wurden, ist die Chance größer, dass sie auf den allerneuesten Stand gebracht werden. Schulen, die nur saniert werden, können ihre Räume meistens nicht umgestalten. Teilweise wird mit dem Bau erst im Jahr 2028 begonnen, sagt die Kreisverwaltung Ahrweiler. Dadurch werden die meisten Schüler, die die Flut erlebt haben, ihr gesamtes Schulleben in Containern verbringen.
Sie ist eine Legende. Anna Wintour, die Chefredakteurin der US Vogue. Nach fast 4 Jahrzehnten gibt sie ihren Posten nun ab. Die 75-Jährige wird laut einer Sprecherin aber weiter für den Verlag arbeiten. Aus New York berichtet unsere Korrespondentin Giselle Uka.
Mit großer dunkler Sonnenbrille und akkurat geschnittenem Fransenbob hat sich Anna Wintour selbst zur Marke gemacht. Als Chefredakteurin der amerikanischen Vogue wurde sie zur vielleicht einflussreichsten Modejournalistin der Welt, verantwortlich für zahlreiche Trends der High Fashion. Seit 1988 leitete die gebürtige Britin die amerikanische Vogue. Viele verehrten sie seitdem als Modepäpstin, andere fürchteten ihre Launen. Wintour gilt auch als Vorbild der Hauptfigur im Film Der Teufel trägt Prada. Darin spielt Schauspielerin Meryl Streep eine tyrannische Magazinchefin.
Zum Sport, zum Basketball. Es hat nicht geklappt für Ratio Farm Ulm. Gestern Abend gab es in der Best-of-Five-Serie für die deutsche Meisterschaft eine Niederlage für die Ulmer. Sie verloren bei Bayern München mit 77-81. Die rund 500 Ulmer Basketballfans gestern Abend beim Public Viewing waren trotzdem zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft.
Die Aufholjagd von minus 17 sogar noch die Führung wieder zu holen, ist halt sensationell, ist eigentlich meisterlich, aber wir sind die Sieger der Herzen.
Respekt Ulm, also eine überragende Saison gespielt und es waren Nuancen, die entschieden haben für Bayern.
So war es schlimm genug, aber die Mannschaft ist einfach klasse und die hat eine tolle Saison gespielt und wir haben eine Dauerkarte und wir kommen wieder.
Ulmer Basketballfans gestern Abend beim Public Viewing.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute mal dicke Wolken, örtlich kann es auch mal regnen. Es scheint aber auch oft die Sonne. Im Süden Baden-Württembergs wird es sehr freundlich. Viel Sonne dann gegen Abend auch rund um Eifel, Westerwald, Hunsrück und in Rheinhessen. Die Höchsttemperaturen 21 bis 29 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Es bleibt weiter heiß bei uns im Südwesten und auch in den Nächten kühlt es nicht mehr besonders stark ab. Das macht vielen zu schaffen, die dadurch nicht zur Ruhe kommen. Schlafstörungen, Kreislaufprobleme oder einfach nur das Gefühl, ständig zu schwitzen. Die aktuelle Hitze kann zur Belastung werden oder das Gegenteil. Man genießt die heißen Tage und warmen Nächte. Doch woran liegt es, dass wir Hitze unterschiedlich wahrnehmen? Gabor Pahl aus der ARD-Wissenschaftsredaktion hat sich mit dieser Frage beschäftigt und erklärt, warum manche von uns scheinbar hitzeresistenter sind als andere.
Zum einen sind unsere Körper unterschiedlich konditioniert. Die einen fangen schneller an zu schwitzen, die anderen später. Die einen haben einen höheren Blutdruck als die anderen und kriegen dadurch bei Hitze schneller Kreislaufprobleme. Die einen haben eine dichte Lockenpracht, die die Hitze staut. Die anderen eine Glatze, wo der Schweiß schnell verdunstet. Auch solche Dinge machen einen Unterschied. Der zweite Faktor ist aber die Psychologie. Genauso ähnlich wie Menschen unterschiedlichen Musikgeschmack haben, bewerten sie Hitze anders. Die einen finden schon den Gedanken an Hitze und schwitzende Menschen ganz furchtbar. Für die anderen ist das aber der Inbegriff von richtigem Sommer. Und der dritte Faktor ist, wie wir uns verhalten. Typische Situation. Der eine liegt seit Stunden auf dem Sofa und fühlt sich ganz wohl. Die Partnerin kommt nach Hause und stellt fest, oh, hier ist es aber heiß im Haus. Und die Wahrheit ist, sie ist gerade von der Arbeit heimgeradelt. Ihr Körper ist erhitzter und deshalb hat sie das Gefühl, die Wohnung ist wärmer. Die Frage ist jetzt, kann man sich an Hitze gewöhnen? Ja, das geht zum Teil. Der Körper passt sich nach einer Weile an. Das dauert aber 1 bis 2 Wochen. Der Körper fängt dann früher an zu schwitzen, scheidet aber dann auch weniger Salz aus, sodass das subjektive Durstgefühl nicht so schnell kommt. Das ist so ein Effekt, das ist aber auch sehr von der persönlichen Konstitution abhängig. Der Mensch kann sich aber auch psychologisch an Hitze gewöhnen. Wer mal länger in den Tropen gelebt und Hitze als etwas Alltägliches und Normales erlebt hat, der erlebt vermutlich auch eine vorübergehende Hitzewelle zu Hause, etwas gelassener, beziehungsweise weiß einfach, wie man solche Tage gut über die Runden bekommt, was gut tut und was nicht.
Nicht nur die Hitze an sich macht uns zu schaffen, sie verändert auch unsere Essgewohnheiten. SWR-Reporterin Christina Koppenhöfer hat in der Konstanzer Fußgängerzone nachgefragt, was bei 30 Grad und mehr auf den Teller kommt.
Kalte Sachen. Ich habe zum Beispiel gerade kalte Forelle gegessen. Super lecker. Schön mit Salat. Hervorragend.
Am besten würde ich sagen, ein schönes Eis.
Vor allen Dingen Salat. Etwas leichtes Essen. Leichtes Gemüse, Obst, alles Mögliche.
Ich habe eine Suppe gegessen, eine Bouillabaisse. Passt natürlich überhaupt nicht zur Temperatur, aber war irre lecker.
Wassermelone essen unsere Kinder zumindest am liebsten. Oder Wassermelone Eis. Machen wir gerade selber.
Naturjoghurt esse ich viel und mache mir morgens Kräutertee und trinke dann den Tag über den einfach kalt.
Salat und dunkles Brot mit Gurkenscheiben, Schinken und Oliven.
Ein Tabouleh mit Couscous und frischen Tomaten mit Minze und Petersilie.
Eis, da hat man jetzt Gelüste drauf.
Eigentlich wenig, eher Gemüse und Salat und so Sachen.
Sie ist diejenige, die sagt, was es zum Essen gibt und ich esse alles.
Wir haben jetzt einen Radler getrunken und ein kleines Crepe gegessen. Und im Schatten, das ist immer wichtig.
Obst, viel Obst, Wassermelone, Banane, Apfel.
Ich fände richtig cool Feta-Melonensalat. Wassermelone aufschneiden mit Feta, ein bisschen Essigöl, richtig erfrischend. Das finde ich super.
Wir haben gerade eine schöne Waffel gegessen, ja, mit Frosenjoghurt. Super toll, schön kühl.
Eis, ich habe gerade Waldbeere gegessen. War sehr lecker.
Hülsenfrüchte, Rohkost, das passt gut zum Sommer.
Die Essgewohnheiten bei großer Hitze.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Berlin beginnt am Nachmittag der SPD-Bundesparteitag. Bis Sonntag wollen die Delegierten das schlechte Ergebnis bei der Bundestagswahl aufarbeiten und die Spitze neu wählen. Simone Stephan.
Die SPD sucht bei ihrem Parteitag einen Ausweg aus dem historischen Stimmungstief. Gleich zu Beginn steht eine Analyse des katastrophalen Wahlergebnisses von 16,4% an. In allen aktuellen Umfragen liegt die Partei momentan sogar noch darunter. Co-Parteichef Klingbeil drohen heftige Debatten. Er wird für das schlechte Abschneiden mitverantwortlich gemacht. Dass sich der 47-Jährige, der inzwischen in der schwarz-roten Bundesregierung Finanzminister und Vizekanzler ist, auch zur Wiederwahl als Parteichef stellt, ist umstritten. Die Jugendorganisation der SPD wirft ihm Ämterhäufung vor. Neben Klingbeil soll Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas in die Parteiführung aufrücken, als Nachfolgerin von Saskia Esken.
Die SPD trifft sich also heute zu ihrem ersten Bundesparteitag nach der Niederlage bei der Bundestagswahl und Amazon-Gründer Jeff Bezos wird ebenfalls heute in Venedig heiraten. Anmerkungen dazu von Jim Bob Nikschas.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Was haben der Parteitag der SPD in Berlin und die Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos heute Abend in Venedig wohl gemeinsam? Genau, wirklich gar nichts. Denn Parteitage sind in der Regel keine allzu glamourösen Veranstaltungen. Dem City Cube in Berlin fehlt im direkten Vergleich mit der Klosterkirche Madonna del Orto zum Beispiel das Blattgold, wie das in deutschen Messehallen nun mal so üblich ist. Immerhin, Paparazzi, also emsige Fotografen, wird es heute sowohl in Venedig als auch bei der SPD so einige geben. Zum Beispiel, um den Gesichtsausdruck von Lars Klingbeil einzufangen. Den erwartet bei seiner angestrebten Wiederwahl zum Parteivorsitzenden wohl ein sehr ehrliches Ergebnis, wie es der künftige Generalsekretär Tim Klüssendorf im Vorfeld ausdrückte. Allerdings, wer eine historische Wahlniederlage seiner Partei mitverantwortet und dann trotzdem Vorsitzender bleibt und auch noch Vizekanzler wird, der ist, wie Jeff Bezos, ein wirklich toller Hecht. Oder er lässt seiner Partei einfach keine andere Wahl.
Anmerkungen von Jim Bob Nikschas. Wie geht es weiter mit dem Deutschlandticket? Dazu findet heute eine Sonderverkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern statt. Jan Zimmermann aus unserem Hauptstadtstudio geht davon aus, dass sich für die Nutzer erst einmal nicht viel ändern wird.
Das Ticket aufzugeben, das würde zu einem Aufschrei in der Bevölkerung führen. Da macht keiner mehr, weder die Länder noch der Bund, einen Schritt zurück. Mit Blick auf den Ticketpreis heißt es im Koalitionsvertrag keine Preisänderung, zumindest bis 2029. So ist das zu verstehen. Danach soll der Preis schrittweise und sozialverträglich angehoben werden. Es gibt verschiedene Studien, die sagen, das Ticket hat einen deutlichen Klimaeffekt, also verlagert Verkehr von der Straße auf die Schiene. Wenn Kommunen, Länder und Bund auf dem Land mehr in den Ausbau investieren. Künftig zum Beispiel mit Hilfe des Sondervermögens wird das Ticket auch dort zu einem Erfolg werden, sagt die Verkehrsbranche.
Der Deutsche Bundestag entscheidet heute über die zweijährige Aussetzung des Familiennachzugs für bestimmte Geflüchtete. Es geht in erster Linie um Bürgerkriegsflüchtlinge. Dietrich Karl-Meurer.
Die Aussetzung des Familiennachzugs nennt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU ein großes Vorhaben der Migrationswende. Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, 2 Jahre lang soll es keinen Nachzug mehr geben für enge Angehörige von Menschen mit sogenannten subsidiären Schutz. Das sind Menschen, die keinen vollen Asylstatus haben, aber in ihrem Heimatland durch Krieg, Folter oder Todesstrafe bedroht sind. Mit der Maßnahme wollen die Regierungsparteien die Zahl der Geflüchteten senken und Städte und Gemeinden entlasten.
Und ebenfalls im Bundestag wird heute ein Gesetz beraten, das die Verwaltung digitalisieren und den Datenaustausch verbessern soll. Jan-Frederik Willems.
Der Kern des sperrigen Titels National Once Only Technical System ist der Teil in der Mitte. Once Only, also einmal nur. Einmal seine Daten bei einem Amt einzugeben, soll in Zukunft reichen. Andere Behörden dürfen dann auf die Angaben zugreifen, wenn dem vorher zugestimmt wurde. Soll heißen, wer zum Beispiel umgezogen ist und dem Bürgeramt seine Adressänderung mitgeteilt hat, müsste bei der Beantragung etwa von Bürgergeld nicht nochmal Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Stadt eingeben. Dadurch sparen Bürgerinnen und Bürger Zeit und Nerven und Unternehmen Geld, so das Versprechen. Eine Schätzung hat ergeben, dass mit dem neuen Once-Only-Datenaustausch jährlich bis zu 64 Millionen Arbeitsstunden in der Verwaltung gespart werden könnten.
Es ist ein Aufregerthema, der gesetzliche Mindestlohn. Heute trifft sich die Mindestlohnkommission der Vertreter von Gewerkschaften, Arbeitgebern und eine unabhängige Vorsitzende angehören. Die Kommission könnte entscheiden, dass der Mindestlohn steigt. Zuletzt war immer wieder von 15 Euro pro Stunde die Rede. Nicole Markwald.
Seit es ihn gibt, ist die Erhöhung des Mindestlohns ein Dauerstreitthema im Bundestag und könnte nun auch für Ärger in der Regierungskoalition sorgen. Die SPD versprach im Wahlkampf eine Erhöhung auf 15 Euro pro Stunde. Die CDU-CSU lehnt diesen Vorschlag ab. Die Arbeitgeberseite warnt vor negativen wirtschaftlichen Folgen. Sollte die Kommission deutlich unter 15 Euro bleiben, strebt die SPD notfalls eine Anhebung per Gesetz an. Davon hält die Union wiederum nichts.
In Friedrichshafen am Bodensee dreht sich an diesem Wochenende alles um den Amateurfunk. Heute startet die Messe Ham Radio. Sie gilt als Europas größte Fachmesse für Amateurfunker in Europa. Im vergangenen Jahr kamen 11.000 Besucher. Marion Kühlers.
Fast 400 Aussteller zeigen ihre Produkte, darunter Funkgeräte, Antennen und Zubehör. Auf einem Flohmarkt können Amateurfunker laut Veranstalter gebrauchte Geräte oder Ersatzteile kaufen. In diesem Jahr steht die Messe unter dem Motto Remote Radio Connecting the World. Hintergrund ist, dass es einfacher werden soll, diesem Hobby nachzugehen. Es braucht keine eigene Antenne mehr, um in die Welt zu funken. Interessierte können sich übers Internet einklinken.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.